Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fachfolge. Heute haben wir uns mal das Thema rausgegriffen, Teige auskneten, weil wir vor allem in den Kursen immer mal wieder feststellen, oder sehr häufig sogar, wenn wir den ersten Teig kneten, dann wundern sich alle, wie lang wir den Teig kneten. Und viele sagen dann, naja, den hätte ich ja schon zu Hause ausgebremst, da hätte ich schon längst aufgehört damit. Und das meistens aus einer Angst heraus, den Teig zu überkneten. Dass das gar nicht so gefährlich ist, das Überkneten, werden wir heute lernen. Und wie lange man kneten muss auch und was alles noch so mit reinspielt. Und zwar nicht nur mit mir zusammen, sondern mit
Christina, hallo.
Hallo. Ja, müssen wir vielleicht erstmal drüber reden. Was heißt denn Teige auskneten überhaupt? Und ist es bei Roggen und Weizen identisch?
Ja, es ist natürlich nicht identisch, sonst hättest du nicht so gefragt.
Ach.
Genau, also bei dem Auskneten geht es um unser allseits beliebtes Gluten hauptsächlich. Und entsprechend ist es bei Weizenteigen und allen Teigen, die so zur Weizenfamilie gehören, eben wichtig, dass das Gluten ausgeknetet wird. Beim Roggen haben wir zwar auch Gluten im Getreide enthalten, aber das spielt im Teig nicht so die Rolle wie beim Weizen, weil wir im Roggen eben auch noch die Pentosane haben, die sich alle dazwischen mogeln und entsprechend eine Vernetzung des Glutens nicht so möglich ist. Deshalb können wir beim Roggen das Teiggerüst nicht so auskneten, wie wir es beim Weizen können. Das betrifft reine Roggenbrote. In dem Moment, wo wir Mischbrote haben, also einen Weizenanteil im Roggen, je nachdem wie hoch der ist, dann wird wieder das Auskneten wichtiger. Also sobald wir die Weizenfamilie mit im Spiel haben, ist das Auskneten wichtig.
Ja, und Auskneten bedeutet übersetzt, dass das Klebergerüst optimal entwickelt ist. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen schon über Teigstabilität und Open Crumb geredet, da haben wir das schon aufgegriffen. Also das Klebergerüst ist sozusagen das A und O eines Teiges, abseits von Roggen, denn das Gerüst ist in der Lage, das Gärgas aufzufangen. Und je besser das ausgebildet ist, je dehnbarer es ist und gleichzeitig elastisch, umso besser kann es das Gas auffangen, umso mehr davon kann es auffangen und umso lockerer und größer werden halt unsere Backwaren. Wenn ich den Teig also nicht gut ausknete, kriege ich ein kleineres Brot, als wenn ich ihn gut ausknete. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Erkennen können wir das am sogenannten Fenstertest. Wenn wir also, wir gehen jetzt mal von einem reinen Weizenteig aus, den optimal ausgeknetet haben, dann nehmen wir uns da so ein Tischtennisball großes Stück raus, am besten mit nassen Händen und versuchen das zwischen den Fingern beider Hände auszuziehen zu einem Strudelteig-ähnlichen Gebilde, also sehr dünn. Und wenn wir da unsere Finger durchsehen oder theoretisch auch die Zeitung durchsehen könnten, wenn wir den Teig auf die Zeitung legen, dann ist das Klebergerüst optimal ausgebildet. Also es muss ein ganz glatter, geschmeidiger, homogener Teig sein. Wenn man in die Knetmaschine schaut, sagen wir immer in den Kursen, muss es aussehen wie italienische Eiscreme, also eine ganz glatte, seidenmatt glänzende Oberfläche. Dann seid ihr am Ziel. Und solange das noch nicht so ist, solange knetet ihr einfach weiter. Aber nicht ganz so pauschal, wie ich es gerade gesagt habe, denn es spielen ein paar Faktoren eine Rolle, die man noch beachten muss.
Genau, zu dem Fenstertest nochmal kurz. Das ist auch eine handwerkliche Frage, ob das gelingt oder nicht. Also da muss man so ein bisschen gucken, dass man eben nicht sich dieses Teigstück nimmt und einfach zieht. Dann reißt es auch, wenn es schon gut ausgeknetet ist. Es ist mehr so ein langsames Ruckeln, dass man eben merkt, der Teig dehnt sich langsam zwischen den Fingern. Das muss man auch ein paar Mal üben, dass es einem relativ leicht von der Hand geht, diesen Fenstertest zu machen.
Ja, wir kriegen oft die Frage, wie lang muss ich denn jetzt diesen oder jenen Teig kneten? Wer in den Blog geschaut hat, nachdem der Relaunch stattgefunden hatte, der hat auch gemerkt, dass ich da alle Knetzeiten entfernt habe aus den Rezepten und das mit gutem Grund, also nicht um jemanden zu schikanieren, sondern ganz bewusst, weil Knetzeiten in aller Regel Schall und Rauch sind. Sie gelten nur, wenn man die gleiche Maschine hat, das gleiche Mehl, die gleiche Teigmenge, die gleiche Raumtemperatur und Ja, das war's eigentlich. Ja. Das reicht auch schon. Es sind genug Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und sobald ich einen dieser Faktoren verändere, sei es, weil ich vielleicht auch ein bisschen schneller knete oder ein bisschen langsamer knete, dann verändern sich natürlich die Knetzeiten. Und wenn ich da was angebe an Knetzeit und jemand nimmt das für bare Münze, dann können drei Dinge passieren. Das eine ist, er unterknetet den Teig, also der ist noch gar nicht ausgeknetet nach der Zeit. Das zweite ist, es ist super, hat alles perfekt gepasst, weil zufällig die gleiche Mehlqualität in der Schüssel war, die gleiche Menge, gleiche Temperatur, gleiche Maschine. Und das dritte, das ist ist nicht ganz häufig. Der erste Fall ist am häufigsten, aber der dritte Fall wäre dann, der Teig ist überknetet, weil einfach die Knetzeit für sein Mehl oder mit der Maschine oder mit der Temperatur zu groß war, die angegeben war.
Genau, und wir können, die Knetmaschine können wir natürlich protokollieren. Wir können auch aufschreiben, wie lange wir auf welcher Stufe geknetet haben. Wir können die Raumtemperatur festlegen, so dass man da als Nachbackender sich dran orientieren könnte. Was wir aber nicht festschreiben können, ist die Mehlqualität. Und gerade die Mehlqualität hat unglaublich großen Einfluss darauf, wie lange ich brauche, um den Teig auszukneten. Und insofern ist es wirklich besser, man guckt auf den Teig und wenn man das noch nicht sehen kann, Lutz sagte ja gerade, es muss aussehen wie italienische Eiscreme, das ist am Anfang ein bisschen schwierig zu sehen, gerade wenn sich der Teig in der Maschine bewegt, deshalb schadet es auch nicht, immer mal wieder die Maschine auszumachen, sich den Teig anzugucken im Ruhezustand, den Fenstertest zu machen und dann zu entscheiden, weiter zu kneten oder nicht. Das dauert dann natürlich ein bisschen länger, als wenn man einfach durchkneten lässt und es im laufenden Betrieb beurteilen kann. Aber man lernt damit sehr, sehr viel. Und das ist der beste Weg, den optimalen Knetzeitpunkt zu erwischen.
Ja, lass uns nochmal auf die einzelnen Faktoren eingehen, die die Knetzeiten beeinflussen. Da fangen wir an mit den Knetsystemen. Von Handkneten kann man natürlich, da kommen wir nachher noch ein bisschen detaillierter drauf, und man kann mit den Maschinen kneten, die arbeiten im Hobbybäckerbereich meistens mit einem Spiralhaken, dann gibt's planetarische Systeme, die also nicht nur den Haken selbst drehen, sondern der Haken sich auch nochmal im Kreis dreht, also das kommt einfach daher, dass diese Maschinen eigentlich zum Aufschlagen von Eischnee zum Beispiel gedacht sind und der Knethaken einfach noch mit als Goodie dazukommt und eben auch Teige kneten kann. Das andere sind die, ich nenne sie jetzt mal richtigen Spiralkneter, wo sich einfach die Schüssel dreht und der Haken fix ist und sich der Haken natürlich auch dreht, aber mit sich selbst und dann der Teig geknetet wird. So arbeiten auch die professionellen Spiralkneter in der Bäckerei. Und was haben wir noch? Wir haben noch, das ist noch so ein Randthema, die Ankars rum. Das ist ein schwedisches Modell. Da dreht sich nur die Schüssel und man hängt da eine Rolle rein oder so einen festen Bügel, wo sich der Teig dann drumherum windet. Das ist ein sehr ineffizientes Knetsystem. Super für Roggenteige, weil da so ein Abstreifer mit dabei ist, aber für alle anderen nicht. Und für die professionellen Kneter wären dann noch Doppelarmkneter zu nennen und Hubkneter. Das sind aber zwei Systeme, die gibt's für den Hobbybäcker-Bereich nicht und wenn, dann nicht wirklich empfehlenswert. Also bleib mal bei den Spiralknetern und auch da gibt's Unterschiede, wie schnell sie sich bewegen, wie der Haken geformt ist, wie die Schüssel geformt ist, wie stark das Getriebe Wärme über den Haken in den Teig einbringt und so weiter. Also auch die Kneterwärmung, dann werden wir auch noch drei Sätze zu verlieren, ist unterschiedlich. Und auch die Maschinengröße spielt eine Rolle. Also das Verhältnis zwischen Teigmenge und Schüsselgröße und auch Hakengröße spielt eine Rolle, wann der Teig wirklich ausgeknetet ist und wie er ihn packt. Also zum Beispiel haben wir bei kleinen Mengen in der Kenwood zum Beispiel das Problem, dass sich der Teig einfach am Haken festhängt und dann da Karussell fährt, aber nicht wirklich geknetet wird. Und wenn man das nicht bemerkt oder sich keine Hilfe weiß, dann schaltet man dann vielleicht nach den angegebenen 8 Minuten aus und er ist nicht wirklich geknetet worden. Bei anderen Maschinen wandert der Teig den Haken hoch, muss man ständig unterbrechen und so weiter. Also es gibt so viele unterschiedliche Knetsysteme, die unterschiedlich arbeiten bei bestimmten Teigmengen und Teigkonsistenzen, dass man da gar nicht sagen kann, knete 8 Minuten und dann bist du fertig. Mehlqualität ist ein anderes Thema, ne?
Ja, Mehlqualität ist ein sehr wichtiges Thema. Die Frage ist nämlich, wie viel Gluten und wie starkes Gluten habe ich überhaupt in meinem Mehl? Davon hängt auch ab, wie lange ich darauf rumkneten muss, um das auszubilden. Das kann man sehr schön bei dem Unterschied zwischen Dinkel- und Weizenteigen sehen. Beide enthalten Gluten, was aber anders zusammengesetzt ist. Und da ist es ja so, wenn ich so ganz Standard Weizen- und Standard Dinkelmehl verwende, dann ist der Dinkel Teig viel schneller ausgeknetet als mein Weizenteig. Und das hängt eben mit der Qualität des Glutens zusammen. Und so habe ich auch eben verschiedene, kann ich bei verschiedenen Weizenmehlen mit verschiedenen Kleberqualitäten, brauche ein schwaches Weizenmehl, ist viel schneller ausgeknetet als ein sehr starkes Weizenmehl. Und dann habe ich aber auch in dem, also wie mein Teig aussieht, wenn er ausgeknetet ist, ist dann auch nochmal unterschiedlich. Also ein Teig mit einem starken Kleber, was gut ausgeknetet ist, was auch einen sehr elastischen und dehnbaren Kleber hat, da fällt mir, wenn der fertig ausgeknetet ist, der Fenstertest dann auch nochmal leichter als bei einem eher schwachen Mehl, wo gar nicht so viel Kleber ist. Wenn ich das ausknete, dann habe ich für den Teig den optimalen Ausknetungspunkt erreicht, aber ich kann trotzdem den Fenstertest nicht so weit ziehen wie jetzt bei einem sehr dehnbaren, elastischen Kleber, weil das Mehl gar nicht hergibt. Also insofern muss ich da sehr genau gucken, was für ein Mehl, was für ein Teig habe ich da eigentlich vor mir.
Ja, das kann man ganz gut bei Einkorn nachvollziehen. Wer schon mal einen Einkornteig geknetet hat, auch den kann man quasi auskneten, aber er verhält sich komplett anders. Also wenn man da versucht, einen Fenstertest zu ziehen, da kommt man nicht weit, ne? Das sind ein paar Millimeter bis 1-2 Zentimeter kriegt man ihn vielleicht gezogen, aber ganz, ganz anders als bei einem gut ausgekneteten Weichweizenteig. Den kann man wirklich richtig schön dehnen und sieht, dass er ausgeknetet ist. Man könnte, und das ist eigentlich immer die Empfehlung, wenn man nicht ganz sicher ist, ist es jetzt schon soweit oder nicht, kann man natürlich den Teig einfach weiterkneten. Und einmal im Leben, sage ich immer, sollte man so einen Teig auch mal überknetet haben, um dann einfach mal zu wissen, ah, so sieht das aus, weil sonst hat man immer so eine unbestimmte Angst davor, dass es mal passiert oder meint, es ist schon passiert, dabei ist man noch ziemlich am Anfang beim Kneten. Insofern der Rat, wenn man sich nicht sicher ist, einfach weiterkneten. Und im Zweifel ist der Teig dann mal leicht überknetet, erkennt man daran, dass er richtig stark anfängt zu glänzen, aber richtig glatt aussieht, so glatt, wie er vorher noch nie aussah, und so spaghettiartige Fäden zieht, wenn man den Teig nach oben hebt oder den Haken rauszieht aus dem Teig. Erst dann ist der Teig überknetet und selbst das ist noch nicht der Tod, wenn man es gerade so merkt, wenn es gerade umkippt, dann kann man ihn einfach während der Stockgare durchdehnen und falten wieder zurückholen.
Genau, der Tipp, einfach weiter zu kneten, ist natürlich nicht dazu gedacht, dass ihr jedes Mal den Teig überknetet, aber wenn man nicht sicher ist und weiter knetet, dann kann man einfach beobachten, verbessert sich der Teig noch oder nicht. Und wenn er sich noch verbessert, dann ist er ganz klar noch nicht ausgeknetet gewesen. Wenn er sich gar nicht mehr verbessert, dann hat man meistens dieses Plateau erreicht, wo der Teig ausgeknetet ist und eben dann irgendwann geht es in die Überknetung.
Ja, man, auch wenn es ein bisschen anstrengend ist vielleicht, wenn man noch irgendwie andere Sachen zu tun hat, aber man sollte schon in der Anfangsphase, wenn man das noch nicht mit einem Blick erkennt, ist der Teig jetzt soweit oder nicht, sollte man schon an der Maschine stehen bleiben und ihn beobachten. Was man dann erkennt über die ersten 10, 20 Minuten, je nachdem, was es für ein Teig ist, dass er am Anfang da noch so drin rumrührt, der Haken in diesem Matsch. Irgendwann wird das ein bisschen glatter. Der Teig wandert immer ein bisschen mehr zum Haken hin und löst sich eventuell auch vom Schüsselrand, manchmal sogar vom Boden. Das hängt unter anderem vom Teig selbst ab, also von der Mehlqualität, haben wir schon gesagt, auch von der Festigkeit des Teiges, auch von der Schüsselform und der Hakengeometrie. Also es ist nie ein Zeichen dafür, dass der Teig fertig geknetet ist, wenn er sich löst. Es ist aber ein gutes Zeichen, dass sich da irgendwas tut, dass der Kleber sich entwickelt. Man sollte es aber auch nicht andersrum interpretieren. Wenn er sich gar nicht löst, der Teig, heißt das nicht, dass er nicht auch schon fertig wäre. Also es geht in beide Richtungen. Man kann am besten erkennen, wenn er fertig ist, durch den Fenstertest. Da muss man aber immer die Maschine anhalten. Und wer dann schon etwas geübteres Auge hat, sieht das wirklich an der Oberflächenstruktur. Wie glatt ist er? Glänzt er schon ein bisschen? Und wie hat er sich vor allem verhalten beim Kneten? Während des Knetens ist er immer weiter zum Haken gewandert. Man hört es manchmal auch am Schmatzen, denn je besser der Kleber entwickelt ist, umso eher geht die Luft, die sich beim Kneten automatisch einarbeitet, in den Teig und bildet größere Blasen, die dann irgendwann platzen. Und dieses Platzen nennt man Schmatzen. Und man hört das bei guten Spiralknetern, also wer jetzt die Wilfa zum Beispiel hat, kleine Schleichwerbung, die Tests dazu gibt es auf teigkneten.de oder im Blog einfach oben auf Kneter klicken. Also wer die Wilfa hat, da hört man das Schmatzen ganz regelmäßig. In professionellen Teigknetern hört man das auch. Das ist ein gutes Zeichen, dass sich der Teig so langsam dem Ende hin entwickelt. Also dass schon ein schönes Klebergerüst da ist. Denn das, was wir erreichen wollen, ist, dass das Gas gefangen bleibt im Teig. Und wenn es knallt, also wenn es schmatzt, dann war das der Fall. Dann hat sich also ausreichend lang das Gas da sammeln können und ist dann irgendwann mal durch die mechanische Energie geplatzt.
Weiter wichtiger Punkt ist die Temperatur. Sowohl die Raumtemperatur als auch dann die Teigtemperatur ist sehr wichtig für die Ausbildung des Glutengerüstes. Also die Raumtemperatur ist einfach, die Temperatur der Luft, die wir einarbeiten in den Teig. Und entsprechend, wenn ich jetzt im Sommer einen Teig knete, dann erwärmt sich mein Teig eben noch schneller, wenn ich eine höhere Raumtemperatur habe. Und das ist was, worauf man gut aufpassen muss, auf die Teigtemperatur beim Kneten. Wenn wir nämlich in Richtung 28 Grad kommen, dann sollten wir stoppen, denn die Teigstabilität, die geht dann verloren und das Gluten kann sich nicht mehr wirklich aufbauen, wenn wir deutlich über 28 Grad kommen mit unserer Teigtemperatur. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr knetet jetzt schon die ganze Zeit darauf rum und es ist noch nicht richtig fertig ausgeknetet, aber es tut sich auch nicht mehr richtig was, dann auf jeden Fall die Maschine stoppen und die Temperatur messen. Und wenn es eben die Temperatur 28 Grad oder schon drüber liegt, dann solltet ihr den Teig rausnehmen aus der Maschine, ihn im Zweifel platt drücken und kalt stellen, so dass der wieder runterkühlen kann, um dann weiter zu kneten. Oder, das hatten wir vorhin schon mal gesagt, man kann dann eben auch das Knetsystem wechseln und zum Beispiel auf die Handknetung übergehen.
Ja, und da gilt, wenn der Raum kälter ist als der Teig, dann kann man durch Handkneten die Teigtemperatur wieder nach unten bringen. Das machen wir ganz regelmäßig, privat wie auch manchmal in den Kursen. Wenn der Teig 28 Grad erreicht und er ist noch nicht ausgeknetet, dann holen wir ihn raus aus dem Kessel, packen ihn auf den Tisch und kneten ihn da von Hand weiter. Es gibt verschiedene Methoden. Ne? Bei festen Teigen macht man es so, wie man das auch von Großmutter noch kennt, so durcharbeiten mit dem Handballen auf dem Tisch. Quasi einwickeln und dann 90 Grad drehen und wieder neu einwickeln. Das ist eine sehr effiziente Methode. Bei weicheren Teigen geht das nicht mehr, dann verklebt man einfach hemmungslos. Da gibt es dann die Slap-and-Fold-Technik. Richard Bertinet hat die, ja, würde ich schon sagen, veröffentlicht vor etlichen Jahrzehnten. Ob die von ihm stammt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine gute Technik. Kann man sich in Videos anschauen für weichere Teige. Und wenn der dann immer noch nicht ausgeknetet ist, also immer noch nicht glatt und geschmeidig ist, aber die Temperatur wieder gesunken ist, vielleicht auf 24 Grad, dann kann er auch wieder zurück in die Knetmaschine und dann kneten wir da weiter. Stichwort Raumtemperatur, es ist natürlich nicht nur die Luft, die in den Teig kommt, die ihn stärker erwärmt, im Sommer beispielsweise, sondern es ist auch einfach der Haken und die Schüssel, die entsprechend ja auch schon die höhere Raumtemperatur haben. Und wenn man das vorher schon ahnt und weiß, dann sollte man natürlich mit den Zutatentemperaturen nach unten gehen, also in erster Linie mit der Wassertemperatur. Kann man sich alles ausrechnen, da gibt es auch Online-Tools dafür. Man kann das auch alles quasi per Taschenrechner ad hoc am Rezept machen, muss man sich einmal kurz mit beschäftigen in der Theorie und dann ist es kein Problem. Dann kann man es ziemlich genau ausrechnen, wie kalt oder warm das Wasser sein muss, damit dann über die Zeit und mit der Kneterwärmung der Maschine eingerechnet die passende Teigtemperatur entsteht. Die ist wichtig, zum einen um im Rahmen der Zeiten im Rezept zu bleiben, zum anderen aber auch eben um den Kleber, das Klebergerüst optimal auszubilden, die optimale Dehnbarkeit und Elastizität des Teiges zu gewährleisten. Eins wollte ich noch sagen, weicher versus fester Kleber, da hat Christina gerade schon gesagt, naja, das hängt ein bisschen davon ab, ne? Die Knetzeit hängt davon ab, ob er weich oder fest ist, ob wir ein starkes Mehl haben oder ein eher schwaches Mehl. Die Teige, die einen sehr festen Kleber haben, sehr, sehr starken Kleber haben, die kann man durchaus auch über die 28 Grad Grenze kneten. Das haben wir auch schon bis 30, 32 Grad gemacht. Und sie ausgeknetet, dann sind sie natürlich wärmer und auch ein bisschen weicher durch die Temperatur, aber immer noch stabil genug, um weiter reifen zu können. Bei kleberschwächeren Mehlen wird man es automatisch merken. Das wird dann einfach, es macht keinen Spaß mehr, die zu kneten. Dann ab in den Kühlschrank damit oder von Hand weiterarbeiten. Ja, diese Unterscheidung zwischen weichem und festem Kleber müssen wir auch treffen, was die Knettoleranz angeht. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Ein Praxisbeispiel, ein Gedankenexperiment. Wir kneten einen Weizenteig und kneten und sehen, naja, jetzt Fenstertest passt und ist geschmeidig, sieht aus wie Eiscreme. Und weiß ich nicht, werden vielleicht gerade noch in ein kleines Gespräch abgelenkt oder das Telefon klingelt und wir kneten aus Versehen weiter. So, dann schalten wir nach 5 Minuten die Maschine aus, haben wir es gemerkt. Und der Teig sieht noch ungefähr so aus wie am Beginn dieser 5 Minuten, als das Telefon klingelte. Wenn wir das gleich mit dem Dinkelteig machen, dann ist der definitiv ein Fall für die Tonne oder jedenfalls für die Kastenform, weil er dann da liegt wie Wasser. Das heißt, die haben alle eine unterschiedliche Knettoleranz. Das ist ein wichtiger Begriff. Weizenteige, vor allem die mit einem relativ starken Kleber, die haben eine relativ hohe Knettoleranz. Das heißt, wenn die eigentlich schon optimal entwickelt sind und wir weiterkneten, passiert nichts. Die bleiben auf ihrem Niveau und irgendwann kippt es dann natürlich schon ins Überkneten, aber das dauert. Wenn wir einen Dinkelteig haben oder einen Einkornteig, manchmal auch einen Emmerteig, dann ist diese Knettoleranz extrem klein. Das heißt, da müssen wir am besten an der Maschine stehen bleiben und gucken, ah, jetzt wird er glatt, sieht aus wie Eiscreme, stopp. Wenn wir eine Minute weiterkneten, dann ist er unter Umständen schon überknetet. Wie gesagt, einmal im Leben sollte man das bewusst tun, damit man weiß, wie es aussieht, wenn der Teig überknetet ist, aber nicht öfter als einmal, würde ich sagen. Alles andere wäre Quatsch. Man kann diese Knettoleranz noch steigern, indem man dem Teig Vitamin C zusetzt beispielsweise oder Salz. Auf der anderen Seite kriegt man aber den Teig auch viel schneller ausgeknetet, wenn man das nicht tut. Also es gibt diese Technik, Salz später in den Teig zu geben beim Kneten. Eben unter anderem deshalb, weil man dann die Knetzeit verkürzt. Wenn man also einen Teig hat, wo man schon weiß, aber den muss ich jetzt 20, 30 Minuten kneten, vor allem wenn viel Fett oder sowas im Spiel ist, dann kann ich das Salz erst später zugeben oder am Ende zugeben, wenn er eigentlich schon ausgeknetet ist, weil ich mir dann relativ viel Knetzeit einspare. Das Salz sorgt also dafür, dass die Knetzeit sich verlängert, dass der Kleber stärker wird und auch die Knettoleranz steigt. Wenn ich mir diese Zeit sparen will, bleibe ich aber am liebsten am Kessel stehen und beobachte das und gebe das Salz dann später zu. Ja, und was ist jetzt, wenn ich keine Knetmaschine habe und auch nicht von Hand kneten will?
Dann gibt es ja die sogenannte No-Knead-Methode, also ohne Knetenteige herzustellen. Dann mischt man die Zutaten nur und versucht dann, das Teiggerüst aufzubauen über Dehnen und Falten. In vielen Rezepten findet man beides, auskneten und trotzdem dehnen und falten. In anderen Rezepten eben nur mischen und dann dehnen und falten. Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich jetzt schon ausknete, warum muss ich dann noch dehnen und falten? Beziehungsweise, wenn es über dehnen und falten auch geht, warum muss ich überhaupt auskneten? Da muss man sagen, diese No-Knead-Rezepte, das ist natürlich sehr einfache Rezepte, wenn man nur mischen muss und dann ein bisschen dehnen und falten, dann ist man fertig. Das bedient eben dieses Bedürfnis, möglichst schnell und einfach mein Brot selber zu backen, vielleicht auch, wenn ich erstmal anfange und mich gar nicht mit diesen ganzen Dingen wie Auskneten beschäftigen möchte, dann ist das eine gute Möglichkeit, ein, ich sag mal, solides Brot zu backen. Aber wenn man schon sehen möchte, dass man mit den mit den Rohstoffen, mit denen ich arbeite und da das Optimum rausholen möchte, das Optimum an an Krumenstruktur, an Volumen, dann ist es schon sinnvoll, Weizenteige auszukneten und trotzdem zu dehnen und zu falten, denn dann bekomme ich einfach einen besser ausgebildeten Kleber, wenn ich eben ausknete, und dann das Dehnen und Falten dient dann eben weiter dazu, den Teig zu stabilisieren. Ich bekomme aber nur mit dem Dehnen und Falten nie den Kleber so ausgebildet, wie wenn ich ihn vorher ausknete. Und ich denke, das sieht man schon im Volumen, den Unterschied.
Ja, das definitiv. Man sieht es aber auch in der Porung. Also wenn ich beide Teige identisch weiter behandle, den einen knete ich, den anderen nicht, dann wird der, der nicht geknetet ist, zwar unter Umständen das kleinere Volumen haben, aber die gröbere Porung. Und das liegt an einem Effekt, der mit der Luft zu tun hat. Kleines Gedankenexperiment. Einen Teig kneten wir nicht, den einen Teig kneten wir. Der Teig, der nur gemischt wird, also nicht geknetet wird, der enthält sehr, sehr viel weniger Raumluft als der Teig, den wir intensiv auskneten. Denn beim Kneten über 10, 15, 20 Minuten arbeiten wir permanent Luft ein, kleine Luftbläschen ein und verteilen die auch relativ gleichmäßig im Teig. Jetzt stellen wir uns vor, der Teig fängt an zu reifen, also es entsteht CO2. Und das CO2 migriert durch den Teig und sucht sich irgendwo eine Stelle, an die es andocken kann. Und das sind immer vorhandene Bläschen, Keime, Luftkeime. Und dann finden wir im Nonit-Teig, im gemischten Teig, relativ wenige Stellen, wo das CO2 sich andocken kann und zu einer größeren Blase werden kann. Das heißt, an diesen wenigen Stellen sammelt sich genauso viel CO2 wie in dem anderen Teig, an dem es viele Luftkeime gibt. Das heißt, im ausgekneteten Teig gibt es viele, viele kleine, gleichverteilte Bläschen mit der gleichen Menge CO2 wie in dem anderen Teig, wo ganz wenige, relativ unregelmäßig verteilte Luftbläschen waren, die dann entsprechend mehr CO2 haben pro Blase, weil es ja einfach weniger davon gibt. So, und wenn wir das weiterführen, formen, backen, dann werden wir in dem ausgekneteten Teig die eher gleichmäßigere, feinere Porung haben, als in dem gemischten Teig. Einfach deshalb, weil in dem einen Teig weniger Luftkeime enthalten waren als in dem anderen. Heißt aber nicht, dass man aus ausgekneteten Teigen keine offene Porung und keine Open Crump und was weiß ich nicht alles machen kann, kein Baguette backen kann, sonst ist ja nur eine Stellschraube von vielen. Und wenn man alle anderen Stellschrauben beachtet und den Teig trotzdem ausknetet, kriegt man auch eine grobe Porung und zusätzlich noch das größere Volumen. Es ist also ein Punkt, wenn man das auf die Spitze treiben will mit der offenen Porung, dann versucht man möglichst wenig zu kneten, schonend zu kneten, wenig Luft in den Teig einzuarbeiten. Wenn man das optimale Volumen erreichen will, dann wird der Teig ausgeknetet.
Genau, und deshalb hilft man, um sozusagen beide positiven Aspekte zu bekommen, hilft man sich häufig mit einer Autolyse, dass man sozusagen mit No Knead anfängt und dann aber das Auskneten noch anschließt, so dass wir eben das Klebergerüst optimal auskneten am Ende, aber die Knetzeit verkürzen, weil ein Teil des Glutenaufbaus schon während der Autolysephase, also da, wo ich nur Mehl und Wasser gemischt habe, über die Zeit einfach ein Teil des Glutens aufgebaut wird, ich dann entsprechend meine Knetzeit verkürze. Und so kann man das eben erreichen, dass man weniger Luftkeime einarbeitet, als wenn man ohne Autolyse gearbeitet hätte, und ich kann trotzdem dann von dem Volumen noch ein Stück mehr rauskitzeln, als wenn ich im Vergleich zu dem Teig, wo ich auf das Auskneten dann verzichtet habe.
Ja, über einen Punkt haben wir noch nicht geredet, und zwar der Wassergehalt des Teiges. Also der spielt auch eine Rolle, was die Knetzeit angeht. Wir hatten ja schon gesagt, die Mehlqualität, also je stärker der Kleber, je besser die Kleberqualität ist, umso länger die Knetzeit, je weniger Energie in den Teig eingetragen wird, umso länger die Knetzeit, also Handkneten dauert in aller Regel immer länger als maschinelles Kneten. Die Temperatur spielt eine Rolle, haben wir gesagt, je wärmer der Teig ist, umso kürzer müssen wir zwangsläufig kneten, auch wenn er dann noch nicht ausgeknetet ist. Und beim Wassergehalt ist es so, dass je fester der Teig, umso kürzer die Knetzeit. Manch einer wird das schon gemerkt haben, Focaccia-Teig zu kneten, ist mühsam. Viele hören dann zu früh auf, weil sie denken, da tut sich sowieso nichts mehr, da rührt da immer nur in dieser Pampe rum. Aber man braucht da Geduld und am besten dann auch die Geschwindigkeit erhöhen von der Maschine, damit die Effizienz sich steigert. Und dann kriegt man irgendwann tatsächlich einen Teig, der glatt und geschmeidig wird und aussieht wie Softeis, also weiche Eiscreme. Wenn der Teig fest ist, haben wir aber auch eine viel größere Kneterwärmung. Das muss man ein bisschen mit eindenken, haben wir schon drüber gesprochen. Je weicher der Teig, umso geringer die Kneterwärmung. Und dann haben wir noch eine Kategorie von Zutaten, die uns ein bisschen ausbremsen, was das Kneten angeht, und zwar Zucker und Fett. Je mehr Zucker und je mehr Fett im Teig ist, umso länger ist die Knetzeit. Und deshalb, unter anderem deshalb, wird mit diesen beiden Zutaten speziell verfahren. Also denken wir an Brioche zum Beispiel. Ein Trick ist, den Zucker aufzulösen, bevor der Knetprozess beginnt, also ihn nicht kristallin hineinzugeben, sondern ihn aufzulösen oder wenigstens anzulösen, je nach Menge der Flüssigkeit, die noch zur Verfügung steht, und dann erst zu kneten, dann wirkt er sich nicht mehr nachteilig auf die Knetzeit aus und auch nicht auf das Brotvolumen. Idealerweise nimmt man Puderzucker, der löst sich nämlich deutlich schneller auf, hat auch einen positiven Effekt auf das Brotvolumen. Und beim Fett hat sich gezeigt, dass man das am besten erst am Ende zugibt, also wenn der Teig fast ausgeknetet ist. Auch schon ab 2% Fett gab es Studien in den 60ern dazu, dass sich auch schon bei 2% Fett das Volumen des Gebäckes deutlich besser entwickelt, wenn man das Fett gegen Ende des Knetprozesses zugibt. All das kann man auch nochmal nachlesen auf brotschau.de, da gibt es die entsprechenden Auswertungen der Studien und auch manchmal auch Experimente dazu, wo man sich das am lebenden Objekt quasi anschauen kann, am gebackenen Brot. Und ja, ich denke, wir sind, was das Thema Teige auskneten angeht, soweit durch. Also es ist natürlich ein Praxisthema, das kann man jetzt hier die halbe Stunde theoretisch beleuchten, aber es muss man einfach mal tun, am besten vielleicht einmal in das Risiko gehen und sich vornehmen, jetzt mein Brötchenteig oder mein Baguette-Teig, den knete ich jetzt einfach mal auf Teufel komm raus. Und wenn er zu warm wird, dann mache ich ihn wieder kalt oder knete von Hand weiter. Aber ich knete ihn so lange, bis ich merke, aus dem Eis wird jetzt langsam, weiß auch nicht, Spaghetti-Eis vielleicht.
Ich muss immer an diesen Slimy denken.
Oder ja, genau, der geht auch. Also wenn es so richtig schleimig wird wieder, dann habt ihr überknetet. Aber das ist auch ein Fall, den fast kein Hobbybäcker jemals erreicht hat, weil alle vorher aufhören.
Ja, das stimmt.
Ja, wir sind soweit am Ende, haben, denke ich, alle Aspekte oder viele zumindest beleuchten können. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine kleine E-Mail, beantworten wir gern. Und ansonsten hören wir uns einfach wieder in 2 Wochen zur nächsten Folge.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.